muss mal laut vor mich hinbrabbeln. Dabei, das ist immer ganz wichtig. So, und dann wieder den Bildschirm teilen. So. Und dann kriegt ihr statt der Berge wieder das hier. Gut. Ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ja, dann schön, dass ihr wieder alle da seid. Ich freue mich wieder, euch zu sehen. 2 Wochen sind wieder um. Aber es ist ganz gut, ne, die Zeit zum Sacken zu haben, denke ich mal nach wie vor. Also ich finde es ja, ich finde es auch einen schönen Abstand nach wie vor. Also ich mache ja momentan so jetzt die Hausaufgaben nicht, aber ich bereite ja dann die nächsten Klassen vor. Und das finde ich auch ganz angenehm. Ja, sehr schön. Dann wollen wir mal direkt einsteigen wieder. Hattet ihr vom letzten Mal noch irgendwie was, Fragen? War was unklar? Sonst würde ich einfach, wir wiederholen ja auch gleich nochmal von den letzten Stunden. Oder von der letzten Stunde und dann sollte man dann auch nochmal sehen, wenn Fragen da wären. Also ich denke, wir steigen einfach mal ein. Ach, jetzt geht das wieder los hier. Ach so, dann mache ich das hier. So. Also wie immer würde ich gerne mal mit euch schauen, wo wir überhaupt sind im Kurs. Wir machen das ja schön langsam und deshalb sind unsere Klassen ja so ein bisschen noch anders aufgeteilt und damit ihr den Überblick habt, wo wir heute sind. Und bevor wir das machen, machen wir wieder unser Mandala, dass wir unsere Stunde schön beginnen können. Martin, hättest du mal Lust heute? Oh, ich höre dich gerade nicht. Ist dein Ton gerade weg? Ja. Oder Walter? Auch die Töne weg? Oder habe ich irgendwas?
Nein, mache ich gerne.
Hast du Lust?
Ja, ich habe Lust. Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich, der große Berg, die 4 Kontinente. Sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam Guru Ratna Mandala Kam Niratayami. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Wunderbar, vielen Dank. Dann haben wir einen guten Start für unsere Klasse. Also, wo befinden wir uns heute? Wir sind mit der Klasse 1 fertig geworden das letzte Mal. Da hatten wir uns halt angeschaut, die 3 Hauptpfade, wir hatten den Überblick uns angeschaut und die Abstammung, also unsere Linie, unserer Lehrer. Und heute sind wir in der Klasse 2 angelangt und ja, da wird es ganz spannend heute. Ich möchte gerne mit diesem zweiten Teil anfangen, also was ist überhaupt Buddha Natur? Das ist die Frage, die man sich stellen kann und man kann es auch noch anders ausdrücken, was macht überhaupt jemanden zum Buddha? Oder noch anders ausgedrückt, was brauchen wir denn überhaupt, um ein Buddha sein zu können? Also damit werden wir uns heute beschäftigen. Bevor wir das tun, wie immer noch einmal die Wiederholung, dass wir so anknüpfen können an unsere letzte Stunde. Also, wir hatten das letzte Mal uns angeschaut, warum man die 3 Hauptpfade überhaupt studieren sollte. Und dabei haben wir gelernt, dass die 3 Hauptpfade die Essenz aller Worte der Buddhas sind, die je zum Wohle aller Lebewesen gesprochen wurden. Oh, jetzt ist er mir weggeflutscht. So. Und der Text hat uns sozusagen auch gesagt, dass wir im Grunde höchstwahrscheinlich alle gern Buddhas werden würden, damit wir anderen helfen können. Aber wir müssen daran halt arbeiten, um dies zu erreichen. Und dazu müssen wir wissen, wie wir daran arbeiten können. Und um zu wissen, wie, müssen wir Dharma studieren. Und die Studien müssen sich außerdem auf einen Weg konzentrieren, der niemals in die Irre führt. Und wir haben uns angeschaut, die drei großen Motive im Lam Rim. Also Lam Rim, das ist ja die Bezeichnung für den Stufenweg. Und die drei Motive, das war als erstes niedrige Wiedergeburten für sich selbst verhindern. Also eine gute Wiedergeburt erreichen, also zum Beispiel als Mensch. Dann war das zweite Motiv die Freiheit von Samsara, also die Freiheit vom Leidenskreislauf für sich selbst erreichen. Und das nennen wir auch Nirvana. Und das dritte Motiv, das war die Buddhaschaft, also die Erleuchtung zum Wohle aller Lebewesen zu erreichen. Außerdem hatten wir gelernt, was die zwei Hauptursachen sind, die jemanden zum Buddha machen. Das war im Text beschrieben wie ein Dachbalken, der das ganze Dach trägt. Und diese drei Dachbalken sind halt unsere bekannten drei Hauptpfade: Entsagung, Bodhicitta und Weisheit. Und Entsagung und Bodhicitta zusammen ergeben die Methode. Das ist eine der zwei Hauptursachen, die jemanden zum Buddha machen. Damit ist gemeint die Praxis und die guten Taten, also unser Denken, unser Sprechen und unser Handeln. Und dann war als dritter Balken die Weisheit. Und die führt dann auch nochmal zur Weisheit als der zweiten Hauptursache, die jemanden zum Buddha machen. Und da geht es eben um die korrekte Beziehung zwischen Ursachen und Wirkung, dass wir die erkennen. Genau, also dann nochmal zusammengefasst, die zwei Hauptursachen, die jemanden zum Buddha machen, das ist die Methode und die Weisheit. Dann habt ihr in der Lektüre, so ihr denn auch geschafft habt, sie zu lesen, nochmal nachlesen können, was mit den drei Problemen des Gefäßes gemeint ist. Das hatten wir in der Stunde nur kurz angesprochen. Und ja, da war der Tipp, das eben im Text nochmal nachzulesen. Und im Text habt ihr dann gefunden, wenn ihr den gelesen habt, es gibt drei Arten von Problemen des Gefäßes oder auch Topf. Und zwar gibt es den geschlossenen Topf. Das ist verbildlicht die Situation, dass ja, eben überhaupt nicht zugehört wird oder auch gar nichts aufgenommen wird von dem, was halt gesagt wird. Dann gibt es als zweites Problem den schmutzigen Topf. Und das bedeutet, dass derjenige, der halt zuhört, mit der falschen Motivation zuhört. Das könnte zum Beispiel sein, dass man gerne anerkannt werden möchte in diesem Leben, weil man eben ganz toll, ganz viel weiß, zum Beispiel vom Dharma. Das wäre keine gute Motivation, das wäre eine falsche Motivation. Und dann gab es als drittes Problem den Topf ohne Boden. Und das bedeutete, dass man nicht behalten kann, was man gehört hat. Und um das zu verhindern, quasi als Gegenmittel, sollte man sich eben die gelernten Inhalte jeden Tag immer wieder vor Augen führen. Also das tut ihr eben zum Beispiel, wenn ihr meditiert auch oder eben euch nochmal die Texte durchliest oder mit jemand anderen, mit Studierenden die Hausaufgaben durchgeht. Das gehört alles dazu. Ja, und dann, jetzt auch nochmal eine gute Nachricht, also mit allem, was wir jetzt bis hierhin besprochen haben, können wir auch alle Hausaufgabenfragen der Klasse 1 beantworten. Und das gehe ich mit euch auch einfach nochmal durch heute. Dann habt ihr nochmal einen Überblick und habt schon mal alles gesehen. So, also zu der ersten Frage, das ist der Jizong Kappa, der da gefragt wird. Also nenne den Autor der Hauptlehren des Buddhismus. Das wisst ihr mittlerweile schon sehr, sehr gut. Das ist halt das Bild, was ihr schon öfter gesehen habt. Wir haben den Namen schon ganz oft gesagt, Jizong Kappa. Und der zweite Name, Lobsang Drakpa, der stand auch schon öfter jetzt mit dabei. Und seine Daten, die habt ihr auch schon öfter gesehen. Also das könnt ihr gut beantworten. Dann, wie lautet der Titel des Werkes? Das wisst ihr auch. Für wen wurde das Werk geschrieben? Da bleibt nicht mehr so viel, wenn man diese Liste nochmal so durchschaut, die ich mal ganz am Anfang gegeben habe, weil man ganz viel einfach auch schon ausklammern kann. Ihr kennt jetzt schon viele, ihr wisst, dass zum Beispiel Ken Rinpoche Lobsang Thachin, dass der hier unten auch nochmal im Bild zu sehen ist. Also der ist es nicht, weil der wird ja hier für eine andere Frage als Antwort gesucht. Ihr wisst auch, dass es nicht Papongka Rinpoche ist, weil den haben wir auch schon kennengelernt. Und der hat halt den Kommentar geschrieben, den schließen wir auch schon aus. Lobsang Drakpa kann es auch nicht sein, haben wir schon oben gelernt, ist der zweite Name von Jetsong Kappa. Ja, Dechen Yingpo kann es auch nicht sein, ist der zweite Name von Papongka Rinpoche. Also es wird immer leichter. Am Anfang ist es unheimlich viel, was man sich raussuchen muss, aber je mehr man in diesem Kurs fortschreitet, umso leichter findet man das. Also ihr findet hier dann entsprechend, für wen das Werk geschrieben wurde. Und wahrscheinlich habt ihr es auch schon vor langer Zeit ausgefüllt. Falls nicht, heute nochmal gehen wir hier gemeinsam durch. Dann eben, hatte ich gerade gesagt, wer hat den Kommentar geschrieben, mit dem wir hier arbeiten. Und das haben wir an der letzten Stunde, glaube ich, durchgenommen. Nochmal etwas genauer. Da habt ihr auch alles vorliegen. Wer war dieser Lama in seinem früheren Leben? Das findet ihr auch raus, auch unter dem Ausschlussprinzip oder wenn ihr euch den Text nochmal durchlest. Wer war der Schüler von Trichang Rinpoche, der die Einleitung geschrieben hat? Das haben wir auch besprochen, das ist sein Bild. Und Trichang Rinpoche hatten wir uns seinerzeit letztes Mal auch angeguckt mit dem Bild. Also da seid ihr sehr, sehr gut vorbereitet, dass ihr alles ganz, ganz entspannt beantworten könnt. Ja, und jetzt eben die Frage 7, die war halt noch offen beim letzten Mal, die haben wir jetzt heute auch geklärt. Das waren halt die drei Probleme des Gefäßes, der geschlossene Topf, der schmutzige Topf und der Topf ohne Boden. Die drei Motive im Lamrim hatten wir jetzt auch nochmal wiederholt. Ich nenne die drei Hauptpfade, das ist auch klar, Entsagung, Bodhicitta und Weisheit. Also wenn es sehr einfach war, habe ich auch einfach mal ein Häkchen hingemacht. Genau, denn ich denke mal, das ist jetzt schon so drin bei euch, da braucht ihr wahrscheinlich nicht mal mehr immer das Bild. Genau, und die Frage 10, die hatten wir ganz am Anfang. Das war eben auch die Frage, sind diese Pfade physisch, geistig oder Konzepte? Das hatten wir seinerzeit auch besprochen. Da hatte ich gesagt, ja, man könnte physisch, wäre es dann die Straße vor unserem Haus. Das ist es auch nicht. Und da war der kleine Tipp, hatte ich seinerzeit gesagt, dass Lam, das ist ja das Wort für Pfad oder Weg, dass das Tibetisch auch bedeutet Topa. Und Topa ist halt eine Erkenntnis oder eine Verwirklichung im Geist. Und damit wissen wir halt, es geht hier um geistige Dinge, wenn wir von den drei Hauptpfaden sprechen. Ja, also das ist doch schon mal ganz schön, dass ihr schon mal jetzt wisst, ihr könnt alles beantworten. Ihr seid mit der Hausaufgabengeschichte für Klasse 1 sozusagen fertig. Genau. Und ich gehe nachher mit euch auch wirklich nochmal alles durch, immer wieder, was ihr schon alles wissen könnt. Und mein Plan ist sogar auch mit euch, das erste Quiz mal gemeinschaftlich durchzugehen, dass ihr einfach mal so ein Gespür davon bekommt, dass sich das auch immer mehr zusammenschrumpft. Was erst so riesig groß erscheint, wird dann im Laufe der Zeit immer kleiner und auch greifbarer. Gut, aber an dieser Stelle kann ich auch nochmal fragen, sind da noch Fragen aufgekommen bei dem einen oder anderen? Sonst schüttelt ihr einfach mit dem Kopf. Alles gut. Ach, Marianne ist auch gekommen. Hallo, Marianne.
Ja, ich habe mich reingeschlichen. Entschuldigung.
Alles gut, wie schön. Wir freuen uns. Ich scroll hier gerade durch und dann habe ich dich doch glatt gesehen. Wie schön. Sehr schön. Gut. Dann schauen wir uns die heutigen Inhalte an. Wie gesagt, Klasse 2, heute der erste Teil davon. Was ist überhaupt Buddha Natur? Und wir befinden uns immer noch in der Lektüre 2, immer noch als Überschrift der Wunsch nach Erleuchtung. Und die Vorbereitung der Lama und das Wort, das hatten wir letztes Mal schon bearbeitet. Da ging es hauptsächlich um Papongka Rinpoche, der eben den Kommentar geschrieben hat, mit dem wir arbeiten. Und das zweite Unterkapitel, warum sollte man die drei Hauptpfade studieren, haben wir ja schon angefangen zu bearbeiten. Und da fehlt uns jetzt halt quasi noch der zweite Teil und das machen wir jetzt heute. Nämlich eben mit dieser Frage im Kopf, was ist überhaupt Buddha-Natur? Was macht jemanden und dann hoffentlich auch uns bald zu einem Buddha? Was brauchen wir dafür? So, und dann habe ich wieder heute nur Textausschnitte, um ein paar Dinge zu veranschaulichen und auch wieder ist dann die Aufgabe, dass ihr den Text dann nochmal zu Hause alleine durchlest. Also wir sprechen hier nur Ausschnitte durch Und wenn Fragen aufkommen, klären wir die. Und dann müsste auch wieder alles gut zu lesen sein. Also, es gibt unter anderem diesen Textausschnitt Großes Mitgefühl in euren Unterlagen in der Lektüre. Und ja, da können wir lesen. Nimm an, dass du es niemals schaffst, das Verlangen zu entwickeln, dich aus dem Kreislauf des Samsara zu befreien. Nimm an, dass du niemals eine in jeder Hinsicht vollständige Entsagung entwickelst. Es wäre dir dann unmöglich, das zu entwickeln, was wir das große Mitgefühl nennen. Das Verlangen, jedes andere Lebewesen vom Kreislauf des Samsara zu befreien. Das macht Entsagung zu etwas, ohne dass es nichts ist. Also die Aussage ist im Grunde, wie könnten wir Mitgefühl mit irgendeinem anderen leidenden Lebewesen haben und eben auch den Wunsch dann, sie aus dem Leidenskreislauf zu befreien, wenn wir selbst nicht aus diesem Leidenskreislauf entkommen wollen. Und wenn man da mal ganz kurz sich reinversetzt, dann ist man sehr schnell bei dem Wissen, dass das nicht geht. Also ich muss schon selber das Gefühl haben, dass ich hier mich in einem Leidenskreislauf befinde und ich muss auch selber hinaus wollen, bevor ich überhaupt Mitgefühl für ein anderes Lebewesen, was sich in der gleichen Situation befindet, entwickeln kann. Und das große Mitgefühl setzt sich eben genau zusammen wieder aus unseren Hauptpfaden, nämlich dem ersten Hauptpfad der Entsagung, das haben wir ja gerade oben gelesen. Ohne Entsagung geht nichts, eben auch nicht das große Mitgefühl, was wir brauchen, um ein Buddha zu werden. Und durch die Entsagung überhaupt erst kann ich dann auch das Gefühl von Bodhicitta, unserem zweiten Hauptpfad, entwickeln. Und das ist eben der Wunsch, erleuchtet zu werden zum Wohle aller Lebewesen. Ja, dann gibt es noch die Textstelle, da geht es um die Körper eines Buddha und die sogenannten Ansammlungen, die wir dafür brauchen. Und die Textstelle geht so, um den Formkörper des Buddha zu erlangen, muss man zuerst das sammeln, was wir die Ansammlung von Verdiensten nennen. Diese Ansammlung hängt im Prinzip von dem Verlangen ab, Erleuchtung zum Wohle aller Lebewesen zu erlangen. Um den Dharma-Körper des Buddha zu erlangen, muss man die Ansammlung der Weisheit erreichen. Hierzu ist es am wichtigsten, korrekte Weltsicht zu entwickeln. Die wichtigsten Punkte des Pfades wurden dann in die drei Hauptpfade zusammengefasst und dienen nun als Anleitung, der die Schüler folgen können. Diese Worte des Rats, die direkt von unserem werten Herrn von sanfter Stimme selbst gesprochen wurden, sind daher etwas wahrlich Besonderes. Also wir lernen jetzt hier schon mal von den Körpern des Buddha und wir lernen schon mal, dass es erstmal schon mal zwei Körper gibt, nämlich den sogenannten Formkörper und den sogenannten Weisheitskörper oder auch Dharma-Körper. Also die unteren Begriffe Rupakaya und Dharma-Kaya, das müsst ihr euch nicht merken im Moment, aber dann habt ihr es schon mal gehört. Ja, und wir haben halt gelernt, dass wir um diese Körper, ich sage jetzt mal, hervorzubringen, eben etwas ansammeln müssen. Und auf der einen Seite eben Ansammeln von sogenannten Verdiensten, das führt dann zu einem Formkörper und auf der anderen Seite eben auch Ansammlung von Weisheit, also korrekter Weltsicht. Also man merkt schon, eine Ansammlung ist halt auch immer eine Wiederholung, also wie man sich immer wieder etwas in die Hand packt, wie man da so schön sieht, da sind ja mehrere Kügelchen, so werden wir auch immer mehr von Verdiensten uns zusammensammeln und immer mehr Verständnis entwickeln über die Weisheit. Also das ist einfach ein Prozess, das ist nicht wie ein Schalter, den man umschaltet und dann hat man es, sondern es ist schon auch ein Prozess, wo man eben etwas ansammelt. Gut, soweit. Ein kleiner Exkurs, das mag ich immer ganz gerne. Ich suche immer noch mal gerne so nach Texten, die das noch mal wiedergeben, ein bisschen anders formuliert. Also das betone ich hier noch mal, ist jetzt ein externer Text. Das sind also nicht unsere Originaltexte aus unserem Kurs. Aber das würde ich euch gerne noch mal vorlesen. Das ist noch mal sehr schön zusammengefasst. In diesem Fall ist der Text vom Tibetischen Zentrum Hamburg. Und da wird es eben auch noch mal sehr schön beschrieben. Im Buddhismus wird die Lehre von den vier Körpern des Buddha gegeben. Lasst euch nicht irritieren. Wir kommen noch zu den vier Körpern, Eben haben wir erstmal nur von zwei gehört, aber hier sehen wir eben, aha, es geht wohl noch weiter. Also diese vier Körper eines Buddha befähigen ihn, ununterbrochen zum Wohle der Lebewesen zu wirken. Und ja, jetzt kommt noch ein Abschnitt, da lernen wir auch was über den Werdegang des Buddha Shakyamuni. Der kann nämlich in drei große Abschnitte unterteilt werden. Der erste, wie der Buddha zu Beginn seiner Laufbahn den Vorsatz gefasst hat, die Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen. Das ist eben auch das, was wir jetzt die ganzen Klassen auch immer schon gehört haben. Dass das auch unser Weg ist, wenn wir diesem Kurs folgen und dem Inhalten. Ja, der zweite Abschnitt, wie sich der Buddha Shakyamuni dann auf der Basis dieser Motivation in Verdienst und Weisheit geübt hat, um sein Ziel zu erreichen. Das fasst jetzt auch nochmal schön zusammen, was wir uns gerade angeschaut haben. Und dann als dritten Abschnitt, wie er schließlich das Resultat, nämlich die vollkommene Erleuchtung, verwirklicht hat. Und dann lesen wir hier noch von einem anderen Werk, dem Schatzhaus des Wissens von Vasubandhu. Da hören wir jetzt in diesem Kurs, soweit ich weiß, nichts, aber in anderen Kursen werdet ihr das auch noch kennenlernen. Und da steht, dass der Buddha die Wesen aus dem Daseinskreislauf herausführt, wie es ihrem Geschick gemäß ist. Und Geschick steht hier für die karmischen Voraussetzungen der Wesen. Da gibt es diejenigen, die gute Anlagen haben und deren Geist vorbereitet ist. Und die wird dann ein Buddha aus dem Daseinskreislauf herausführen. Und dabei ist auch nochmal schön zu hören und zu lesen, dass unsere Beschäftigung mit dem Dharma niemals verloren geht. Auch nicht, wenn wir sterben. Also diese guten Anlagen, die wir auch jetzt sammeln, indem wir zum Beispiel heute hier den Kurs hören und uns miteinander austauschen, diese guten Anlagen bestehen weiter. Und sie werden irgendwann ihre Früchte tragen. Also wir werden irgendwann die Resultate, die Wirkungen davon erfahren. So, dann können wir hier lesen, dass ein Buddha auch neue Anlagen für den spirituellen Pfad bei denjenigen setzt, die noch kaum solche guten karmischen Voraussetzungen besitzen. Und wenn wir selbst in Zukunft den Weg eines Buddha beschreiten und entsprechende Eigenschaften erlangen werden, wird es auch unsere Aufgabe sein, in dieser Richtung zu handeln. Also müssen wir uns auf dem Weg zur Buddhaschaft all die Fähigkeiten aneignen, die nötig sind, um die anderen Wesen aus dem Leiden herauszuführen, nämlich wie es ihrem Geschick gemäß ist. Ja, und dann steht hier noch, dass der Buddha, nachdem er seine Gelübde abgelegt hatte, zum Wohle der Wesen die Erleuchtung zu erlangen, dass er sich dann über eine unvorstellbare lange Zeit darin geübt hat und im Dienst der Lebewesen wirkte. Und so vervollständigte er eben diese zwei Ansammlungen von Verdienst und Weisheit. Er war so vollkommen auf das Wohl der anderen ausgerichtet, dass er leichten Herzens alles getan hat, was ihnen helfen konnte, selbst wenn er dafür seinen Besitz, seinen Körper oder sein heilsames Karma hingeben musste. Ich fand das nochmal sehr, sehr schön zusammengefasst. Mit sehr schönen Aspekten nochmal. Deshalb wollte ich das gerne nochmal hier mit euch teilen. Gut, dann schauen wir uns das alles nochmal an, was wir gerade gehört haben. Das wird heute eine sehr spannende Klasse und auch eine recht inhaltlich vielleicht auch ein bisschen herausfordernde Klasse. Also, wie gesagt, wir haben jetzt gehört, es gibt sogar vier Körper eines Buddhas. So, bisher haben wir jetzt konkret in unserem Kurs gehört von dem physischen Körper und von dem Weisheitskörper. Und wir haben im Text gelesen, dass wir den physischen Körper durch die Ansammlung von Verdiensten hervorbringen können. Und die Motivation dafür ist eben das Verlangen, der Wunsch, Erleuchtung zum Wohle aller Lebewesen zu erlangen. Und der Weisheitskörper, der wird halt hervorgebracht, hatten wir auch gelesen, durch die Ansammlung von Weisheit. Also die korrekte Weltsicht entwickeln, das heißt verstehen und sehen, wo unsere Welt und die Dinge, die in ihr enthalten sind, herkommen tatsächlich. Und da spielt halt auch Karma und die Gesetze von Ursache und Wirkung eine sehr große Rolle. Ja, nochmal ein kleiner externer Text, also nach den Lehren des Buddhismus, in diesem Fall Mahayana, und das ist der große Weg bis zur Buddhaschaft, hat der Buddha vier Körper, nämlich zwei Weisheitskörper und zwei Formkörper oder auch physische Körper. Und jetzt haben wir hier unten schon mal die Grafik etwas erweitert. Die Grafik kommt übrigens von Brigitte Meyer. Die hatte in einem vorherigen Kurs die schon mal verwendet und die habe ich jetzt mal für uns übernommen. Da ist eben alles sehr schön drauf zu sehen. Gut, also wir haben insgesamt vier Körper, nämlich zwei Weisheitskörper und zwei Formkörper. Dann steht hier, das allwissende Bewusstsein des Buddha wird Weisheitskörper genannt. Also das ist hier unten nochmal, der eine Aspekt des Weisheitskörpers ist eben dieser Körper, Weisheitskörper, die Allwissenheit eines Buddha. Und der zweite, ja, da kommen wir nachher nochmal zu, sieht man, da gibt es noch einen Aspekt von diesem Weisheitskörper, der sich Essenzkörper nennt und da kommen wir auch gleich noch zu. Also, das allwissende Bewusstsein des Buddha wird Weisheitskörper genannt. Dieser entsteht als Resultat des Pfades. Der Weisheitskörper eines Buddha ist ein Bewusstsein, das keinerlei Beschränkungen und selbst die feinsten Spuren von Hindernissen ausgeräumt hat. Gleichzeitig mit dem allwissenden Bewusstsein entsteht der formhafte Körper eines Buddha. Der Formkörper, Rupakaya, ist auch von zweifacher Art. Und zwar einmal der Körper des vollkommenen Erfreuens, auch Paradieskörper genannt, und der Aussendungskörper. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Jetzt habe ich mal ein paar Bilderchen dazu gepackt, dass man das so ganz gut sich vielleicht dann auch einprägen kann. Also, da kann ich hier nochmal ein bisschen vom Text weiterlesen. Der Körper des vollkommenen Erfreuens, der Paradieskörper, das ist eine Erscheinung des Buddha, die nur von Wesen mit einem besonders geläuterten Geist erfahren werden kann. Der Aussendungskörper ist eine Erscheinungsform des Buddha, die auch von gewöhnlichen Wesen wahrnehmbar ist, sofern sie das notwendige Karma haben. Also zum Beispiel, das weiß ich noch, ich weiß gar nicht, ob wir es noch auf unseren Grafik nachher haben, aber Brigitte Meyer hatte unten zum Beispiel als Beispiel gegeben, der Buddha Shakyamuni zum Beispiel. Das ist eben so ein Aussendungskörper, der halt ja sichtbar war, wahrnehmbar eben, auch für Wesen und auch für Menschen in unserer Welt. Dann der Weisheitskörper, die Allwissenheit eines Buddha und der Essenzkörper können nur vom Buddha selbst wahrgenommen werden. Das fand ich auch nochmal ganz schön, um da mal ein Gespür für zu bekommen. Also diese beiden Körper können auch von anderen Wesen wahrgenommen werden, je nachdem, wie viel gutes Karma sie haben. Und diese Körper nimmt im Grunde der Buddha nur selbst wahr. Ja, jetzt gehen wir noch ein Stückchen weiter. Ich dachte, es ist heute umfangreich, aber auch super, super spannend. Was macht ein Buddha überhaupt aus? So, und wir haben jetzt schon gelernt, okay, wir haben zwei Körper und die teilen sich nochmal auf in insgesamt vier Körper. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Essenzkörper genauer an. Die endgültige Aufhebung, also der Essenzkörper beinhaltet die endgültige Aufhebung aller Fehler, also die endgültige Aufhebung all unserer Geistesgifte. Und das wird auch Beendigung genannt. Das ist also ein Aspekt des Essenzkörpers. Und jetzt wird es auch nochmal ganz spannend. Die eigentliche Natur unseres Geistes, auch Leerheit genannt, die wir schon jetzt besitzen. Und das ist eben so der Knaller dabei, weil von diesen ganzen Körpern besitzen wir im Grunde noch nichts, bis auf diesen Teil. Den besitzen wir schon. Das ist die eigentliche Natur unseres Geistes. Und im Grunde sind wir jetzt in diesem Teil schon einem Buddha gleich. Also dieser Teil unterscheidet sich nicht von, also unserer Teil, ja, dieser Teil von uns, so rum, unterscheidet sich nicht von dem gleichen Teil bei einem Buddha. Das wird auch noch klarer im Verlaufe der verschiedenen Kurse. Die Leerheit ist ja nicht so ganz einfach auf Anhieb zu verstehen. Aber das finde ich an dieser Stelle so was ganz Schönes, ja, zu hören auch. Wir besitzen schon quasi einen Teil dieser Buddhaschaft. Genau, und der führt dann zusammen mit den Beendigungen dann eben zu diesem Essenzkörper. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Text, Originaltext in unserer Lektüre. Wir hatten ja schon gerade gehört, dass es sogenannte Beendigungen gibt, die dann quasi den Weg frei machen, dass die Buddha-Körper dann auch entstehen können. Und wenn aber was im Weg steht, wenn dieser Weg eben nicht frei ist, dann kann man auch von Hindernissen sprechen. Und in unserem Originaltext haben wir halt auch einen Abschnitt zu diesem Inhalt, nämlich die zwei Hindernisse. Und da lesen wir: Es gibt keine Möglichkeit, deinen Geist der spirituellen Praxis zuzuwenden, wenn du nicht von Anfang an den Geist der Entsagung hast. Und die Praxis kann niemals als ein Pfad des großen Weges dienen, wenn du nicht das Verlangen hast, ein Buddha zum Wohle aller Lebewesen zu werden. Und es gibt keinen Weg, die zwei Hindernisse vollständig zu überwinden, wenn du nicht korrekte Weltsicht besitzt. Deshalb werden diese drei Haltungen als die drei Hauptpfade bezeichnet. So, und die zwei Hindernisse, da sehen wir, ist so eine ganz kleine 33. Also wenn man dann in den Anmerkungen sich die Nummer 33 sucht, dann sind halt diese Hindernisse näher beschrieben in unseren Unterlagen. Und ich habe sie hier halt nochmal uns dazugepackt. Und wir sehen halt, hier gibt es die Hindernisse, die Allwissenheit verhindern. Und es gibt die Hindernisse, die die Befreiung von Geistesgiften verhindern. Also ihr merkt schon, wir schlängeln uns heute mal so durch die Texte durch und wir schlängeln uns so mal durch, ein Verständnis zu gewinnen, was überhaupt einen Buddha ausmacht. In diesem Fall jetzt die Buddha-Körper. Das heißt, wir haben jetzt in unserer Grafik wieder ein Detail dazu bekommen, nämlich diese Hindernisse, die Allwissenheit verhindern und die Hindernisse, die die Befreiung von Geistesgiften verhindern. Und wenn wir die jetzt nochmal in unsere Grafik einfügen, dann sehen wir, was passiert, wenn wir diese Hindernisse haben und sie nicht beseitigen, zum Beispiel. Oder was eben auch nicht passiert, nämlich wir können dann nicht mehr den Weisheitskörper des Buddha erhalten. Also wir haben dann nicht die Allwissenheit eines Buddha. Oh, ich sehe gerade, der Buddha ist hier falsch geschrieben. Und wenn wir ein Hindernis haben von der Befreiung von Geistesgiften, dann können wir auch die Beendigungen nicht erlangen. Und die Beendigung brauchen wir aber für den Essenzkörper. Das heißt, den können wir dann auch nicht erlangen. Das heißt, dann sind wir auch kein Buddha, weil ein Buddha hat vier Körper. Und die haben wir dann nicht und dann sind wir auch kein Buddha. Genau. Dann möchte ich nochmal kurz den Text mit euch durchlesen, um eben nochmal einen Aspekt dazuzunehmen. Wir hatten ja gerade gelesen, es gibt keine Möglichkeit, deinen Geist der spirituellen Praxis zuzuwenden, wenn du nicht von Anfang an den Geist der Entsagung hast. Und die Praxis kann niemals als Pfad des großen Weges dienen, wenn du nicht das Verlangen hast, ein Buddha zum Wohle aller Lebewesen zu werden. Und es gibt keinen Weg, die zwei Hindernisse vollständig zu überwinden, wenn du nicht korrekte Weltsicht besitzt. Darauf wollte ich nochmal hinaus. Das heißt, unsere Gegenmittel sozusagen zu diesen Hindernissen oder unser Gegenmittel zu diesen Hindernissen ist die korrekte Weltsicht, unser dritter Hauptpfad. Dadurch haben wir dann die Chance, diese Hindernisse dauerhaft und unumkehrbar zu beseitigen und somit dann eben auch die Körper, die zwei Weisheitskörper des Buddha zu erlangen, hervorzubringen. So, jetzt gucke ich mal kurz in die Runde. Wie seht ihr denn so aus? Das ist eine ganze Menge. Ich sehe schon, die Augen sind schon groß. Haltet noch durch. Oh, Martin sieht schön entspannt aus. Das gefällt mir. Der ist am Strand und entspannt. Der ist schon in seinem Paradieskörper. Gut, haltet noch ein Momentchen durch. Es geht noch ein bisschen weiter. Okay, also. Jetzt schaue ich noch mal, ob ich hier noch was dazu sagen möchte. Alles gut. Also. Auf dem Weg zur Buddhaschaft müssen wir uns all die Fähigkeiten aneignen, die nötig sind, um die anderen Wesen aus dem Leiden herauszuführen, wie es ihrem Geschick gemäß ist. Und deshalb fasse ich jetzt nochmal zusammen. Um das tun zu können, brauchen wir alle vier Körper des Buddha. Nur so können wir die anderen leidenden Lebewesen aus dem Leidenskreislauf herausführen, wie es eben ihrem Geschick gemäß ist. Und dafür gerade dieses Teilchen hier, ihrem Geschick gemäß, also entsprechend ihren Voraussetzungen, auch gerade dafür ist es extrem wichtig, dass wir die Allwissenheit eines Buddha haben. Denn nur so können wir wirklich wissen, was der andere braucht. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch so geht. Also ich denke, jeder hat die Erfahrung gemacht, der mal anderen helfen wollte, solange wir nicht wirklich wissen, ja, wirklich quasi fast schon in diese Menschen hineingucken können und wirklich schon wissen, wie ihr ganzes Leben aussah, dann kann man eigentlich nicht wirklich helfen. Man kann sich dem nur annähern. Ich glaube, Martin hatte das mal ganz am Anfang in einer der ersten Stunden gesagt, da hatte er irgendwie, glaube ich, auch erzählt von einem Bekannten, wo das eben manchmal auch nicht so einfach ist. Man sieht ihn irgendwie als leidend, aber irgendwie nimmt derjenige das vielleicht dann auch nicht selber so wahr und dann ist es eben ganz schwierig. Und dafür ist eben diese Allwissenheit eines Buddha so extremst wichtig, weil der kann halt alles sehen, was uns betrifft und kann uns dann wirklich helfen. Das ist natürlich eine super schöne Vorstellung. Also wir brauchen wirklich alle vier Körper. Und diese vier Körper, die kommen halt aus diesen zwei Körpern, die, sag ich mal, eine Ebene höher sind, nämlich dem Weisheitskörper und dem physischen Körper. Und um die erreichen zu können, müssen wir halt die Ansammlung der Weisheit Stück für Stück durchführen und die Ansammlung von Verdiensten. So, und da brauchen wir einmal die Methode für die Verdienste. Und die setzt sich zusammen aus der Praxis und den guten Taten, also dem Denken, Sprechen und Handeln von einem Bodhisattva, also jemanden, der den Wunsch entwickelt hat, erleuchtet zu werden zum Wohle aller Lebewesen. Und dafür, haben wir ja auch nun schon mehrfach gehört, brauchen wir halt unsere zwei Hauptpfade, die ersten beiden, die Entsagung und eben diesen Wunsch, Erleuchtung zu erlangen zum Wohle aller Lebewesen. Und für die Ansammlung von Weisheit, also um wirklich eine korrekte Weltsicht entwickeln zu können, da brauchen wir halt die zweite Hauptursache, die Weisheit. Da geht es halt um die korrekte Beziehung zwischen Ursachen und Wirkungen, dass wir die halt erkennen können. Ja, dann habt ihr diesen Ritt, sag ich mal, jetzt soweit mit mir, hinter euch gebracht. Also als dritter Teil kommt dann die Darbringung der Lobpreisung. Das könnt ihr euch dann auch nochmal ganz in Ruhe selbst dann in der Lektüre durchlesen. Und dann an dieser Stelle schon mal die Frage, gibt es erste Fragen? Oder atmet erstmal tief durch? Wie geht's euch nach diesem Ganzen, was ihr jetzt schon mal bis hierhin gehört habt?
Eine Frage, die mir spontan in den Kopf kommt. Ist denn das nicht ein Widerspruch, dass ich auf der einen Seite sage, ich muss Entsagung praktizieren, aber auf der anderen Seite ganz doll den Wunsch haben, ich will Erleuchtung machen. Ist das nicht ein Widerspruch?
Das ist eine super tolle Frage, die ist schon öfter gestellt worden über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Das könnte so erscheinen auf jeden Fall. Ich nehme die Fragen immer gerne mit, also wenn es euch oder auch für mich ist es einfach einfacher, dass ich das nochmal dann ganz in Ruhe nochmal zusammenstelle zur Beantwortung. Die Frage ist sensationell und ist auch eine klassische Frage. Also und das ist auch eine gute, ja, du denkst mit, das merkt man. Na gut, also was ich jetzt so spontan sagen kann, jetzt einfach mal so, ist Entsagung, muss man sich mal vor Augen führen, was wir unter Entsagung wirklich gesagt hatten. Weiß ich nicht. Erinnerst du dich? Oder hast du irgendwas abgespeichert? Entsagung war ja nicht so leicht. Es muss jetzt gar nicht eine klassische Definition sein, sondern für dich einfach. Es ist irgendwas, und wenn es auch nur ein Bild ist, also wenn du jetzt das Bild nennst, dann weiß ich ja auch, welches Foto du meinst. Irgendwas, was du mit Entsagung verbindest.
Naja, Entsagung ist ja immer das, was zu mir gehört, was mich davon wegbringt, alle Aspekte einer Situation zu begutachten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja, sage ich mal, viele Sachen gelernt, die im Laufe meines Lebens passiert sind, wo ich dann sage, also dieses Schubladendenken, dass man das mal abstellt, das wäre zum Beispiel für mich so Entsagung. Also dass ich mich im Vorfeld beurteile, was die Situation ist jetzt so und so, weil so ist sie ja nicht, ist ja nur in meiner Welt so. Oder in meinen
Gemeinden. Dieser Teil fand ich jetzt ganz interessant, was du gesagt hast. Das ist ja nur in meiner Welt so. Also die Entsagung ist ja, dass wir der falschen Sicht auf die Welt entsagen. Das hatten wir aber einen Satz, den wir auf jeden Fall auch im Laufe unseres Kurses schon hatten. Und weil wir eine falsche Sicht auf die Welt haben, entstehen Anhaftungen. Und da gab es zum Beispiel auch diese drei Geistesgifte, wenn ihr euch erinnert. Das war halt das Schwein, was eben die Unwissenheit ist. Und daraus resultiert dann halt die negativen Emotionen wie Gier, was ja haben wollen ist, und Hass oder Wut, was von sich weg, also das will man nicht haben. Und weil man nicht versteht und nicht weiß, wo die Dinge wirklich herkommen, entweder bekämpft man dann etwas im Außen oder man haftet halt extrem an und denkt, da hängt das ganze Glück an oder da hängt die ganze eigene Existenz dran. Ohne das ist man das nicht oder was auch immer. Es war dann Teil von dem, was du auch sagtest, was du glaubtest, was wie du mal geglaubt hast, wie vielleicht was ist Schubladendenken, was dann irgendwann nicht mehr so ist. Also das geht ja schon in diese Richtung Unwissenheit. Und das ist eben genau eins unserer Hauptleiden. Und da gebe ich dir absolut recht. Also da entspringt die Anhaftung oder eben auch das Nicht-Haben-Wollen. Und die Entsagung, da verbinden wir leider, sage ich mal, so viele Dinge mit, weil wir schon so viel gehört haben wie Askese und auch viele falsche, also buddhistisch gesehen nicht korrekte Ideen halt auch schon viel gehört haben im Laufe unserer Kulturen so. Aber das ist immer ganz wichtig und das finde ich auch so wundervoll im Buddhismus, dass es so klar definiert ist. Man kann immer, wenn man solche Fragen hat, auch immer nochmal wieder zurückgehen und nochmal gucken, okay, was habe ich verstanden von Entsagung, was ist es wirklich? Und wenn du dir das genau anguckst, dann kann man nochmal in die Meditation gehen oder wir lernen noch andere Möglichkeiten kennen, um dann wirklich sich das ganz analytisch anzugucken. Und dann die Frage, ist Entsagung etwas, also steht mir Entsagung, wie war deine Frage, im Weg? Ist es nicht, widerspricht sich das nicht? Dass auf der einen Seite Entsagung steht, auf der anderen Seite etwas unbedingt haben zu wollen. Mhm. Und wir hatten es am Anfang auch schon gesagt, am Haben wollen ist grundsätzlich erstmal nichts verkehrt. Natürlich wollen wir ganz viele Dinge haben. Wir wollen eine tolle Umgebung haben, wir wollen Menschen haben, die glücklich sind, wir wollen Menschen haben, die nicht leiden, wir wollen uns als Buddha sehen, damit wir anderen helfen können. Das ist ganz viel, was wir wollen. Da ist ja nichts Schlechtes drin. Da gebe ich dir recht. Das ist ja genau das, warum wir uns hier treffen. Aber es gibt auch Dinge in unserem Leben, und darauf bezieht sich die Entsagung, die wir haben wollen und sie in einem falschen Zusammenhang sehen und deshalb sich daraus negative Emotionen entwickeln. Und nur dem wollen wir entsagen. Wir wollen nicht den schönen Dingen entsagen, die auf uns warten. Mhm. Den wollen wir nicht entsagen, die wollen wir ja haben, da gebe ich dir recht. Und das ist eben super spannend, dass du diese Frage stellst, weil da merkt man immer, wie wichtig das ist, sich immer noch mal genau anzuschauen, was wurde denn zum Beispiel zum Thema Entsagung in solchen Originaltexten gesagt? Wie werden die beschrieben? Worum geht es da eigentlich? Weil wenn sich Ideen einschleichen, weil über die Jahrhunderte Kulturen irgendwie andere Ideen, wie gesagt, bei Entsagung habe ich immer irgendwie die Askese gleich schon irgendwie im Kopf, dann passt das natürlich nicht mehr wirklich. Aber das sind nicht ja unbedingt die buddhistischen Ideen. Und die buddhistischen Ideen finden wir halt wirklich in diesen Originaltexten. Ich nehme es nochmal mit, ob ich vielleicht nächste Mal nochmal irgendwie nochmal konkreter darauf eingehen kann. Das ist so mein erster, das Erste, was mir da so durch den Kopf geht.
Okay, danke.
Hilft schon so ein bisschen, so ganz.
Ja, entspannt. Ja. Nur, ich lese nochmal nach, was da über Entsagung steht.
Ja, und ich gucke nochmal, dass ich es vielleicht auch nochmal aufgreifen kann, weil das Schöne ist, heute ist zwar nochmal eine harte Klasse, sag ich mal, weil sehr viel auf uns zukommt, aber ich habe auch schon gesehen, die nächste und auch die übernächste sind viel entspannter. Da schiebe ich nochmal so ein paar Sachen rein, die ich auch nochmal gerne aufgreifen möchte von den vorherigen Klassen.
Okay.
Sehr schön. Ja, vielen Dank für die Frage. Also eine super Frage, absolut wichtig, weil eben immer wieder die Frage, was ist eigentlich Entsagung? Worum geht es hier eigentlich? Dass man wirklich nachher ein glasklares Verständnis davon hat und dann dürften eigentlich nämlich keine Widersprüche großartig lange Zeit bestehen bleiben. Weil das ist ja das, was der Buddha sagt. Glaub mir nichts, prüf es selber. Und wenn du es für richtig erachtest und korrekt, dann mach's. Und wenn nicht, dann nicht. Ja. Vielen Dank, super. Wie geht's den anderen mit diesem Teil? Was viel? Ihr könnt auch mal nicken oder so. Ja, Vera ist ein bisschen fast schon außer Atem, ne? So, okay, Evelyn, du siehst aber noch ganz munter aus. Magst du
mal? Ja, kurz? Ich finde schon viel, also mit diesen vier Körpern so und dann das zu unterscheiden und dass wir die physischen Körper auch jetzt auch ohne Buddha Natur zu haben oder Buddha zu verwirklicht zu haben, dass wir das mit besonderen Voraussetzungen wahrnehmen können. Es ist spannend und zugleich, also bin ich jetzt erstmal gespannt, für was wir, welchen Nutzen es dann auch hat. Also das hat wahrscheinlich noch mehr Bewandtnis oder mehr Nutzen, das zu wissen und dann einfach besser zu verstehen.
Ja.
Nehme ich jetzt mal an.
Darf auch spannend bleiben, genau. Also an dieser Stelle ist halt einfach wichtig, dass man auch mal so sich überlegt, man sagt mal, ja, ich will ein Buddha werden, ich will ein Buddha werden. Ne? Sagt sich so leicht. Ne? Und ja, Erleuchtung, ja, und allen helfen. Ja, das ist eine super Idee, das finde ich gut, gefällt mir, machen wir mal so ungefähr. Ja. Und das ist ja auch gut und richtig, aber das, auch das ist wieder so eine Sache, die ich einfach so wahnsinnig schätze an diesen buddhistischen Texten, an unseren Lehrern auch gerade in unserer Linie, die wirklich ganz, also meiner Erfahrung nach und meiner Einschätzung und meiner Wahrnehmung nach wirklich alles so glasklar, wirklich, ich sag schon fast sezieren, also bis ins Detail anschauen, damit es eben wirklich ganz klar ist, was passiert, wo der Weg längst geht und ja, also ich habe es auch noch nirgendwo gehört. Gut, okay, jetzt beim Tibetischen Zentrum in Hamburg sieht man ja, gibt es auch Texte, die das behandeln. Aber so sonst vorher habe ich das noch nie gehört. Also Buddha ist ein Buddha einer. So ungefähr. Aber dass sich das nochmal so aufteilt, ja, eine ganze Menge. Aber es macht auch ein bisschen Lust auf mehr, ne? Das ist gut, das höre ich auch raus. Das freut mich. Gut, nochmal hier schauen. Meine Maus. So. Walter, wie geht's dir? Ich sehe dein Bild nicht.
Ja, es geht gut. Ich verdau das jetzt mal so ein bisschen.
Das ist auch euer gutes Recht.
Aber spannend auf jeden Fall. Ja, nämlich wunder, wie es weitergeht.
Ja, und so ist es halt auch. Ne? Man muss nicht alles gleich verstehen. Es geht auch gar nicht. Also es ist einfach immer wieder so am Anfang mal was hören. Beim nächsten Mal, ach ja, da war doch schon mal was. Und so verdichtet sich das immer mehr. Und genau. Und jetzt möchte ich aber auch nochmal die Vera hören, die ja doch ganz schön so. Wie geht's dir? Lippen bewegen sich,
hören. Ja, jetzt. Ja, ich muss das auch alles erst einmal verdauen. Also ich bin auch noch am Verdauen.
Ja, also sehr das viel, ist, ne?
Ja.
Und aber wir werden es halt auch immer wiederholen noch und es ist einfach schon mal, ja, verdauen ist das richtige Wort, einfach nochmal mitnehmen.
Ja, und immer wieder anhören, ja,
das ist erstmal nur erinnern,
schon wichtig.
Ja. Deshalb die 2 Wochen sind immer ganz gut dazwischen.
Es wird aber, ja, aber die gehen auch so schnell vorbei. Das ist dann auch, da denkst du immer, wow, morgen ist ja schon wieder Kurs. Ich habe es erst 2-mal angehört. Und,
ja, und setzt euch bitte nicht unter Stress. Wie gesagt, das Ganze soll auch wirklich, wirklich entspannt sein. Hört es euch an, lest die Lektüre, macht eure Hausaufgaben. Und wenn es halt noch nicht flüssig geht, ihr nicht alles versteht, das ist erstmal nicht so dramatisch. Das gehört zu haben, es ist der erste Kurs, das erste Mal Dinge gehört zu haben, das erste Mal Dinge gesehen zu haben. Also an Grafiken oder Ideen und Bildern. Und wir gucken auch, ich werde dann auch darauf Acht geben, dass wir auch zum Schluss nochmal jeder für sich guckt, was nimmt er wirklich aus dem Kurs mit. Also wenn jetzt nur eine Sache mit rausgeht aus dem Kurs, was wird das sein? Und dann habt ihr auf jeden Fall diese eine Sache und das ist dann schon fantastisch. Und vielleicht sind es auch 2, 3, 4. Werden wir sehen. Ja. Das kann man auch schlecht vorher sagen. Jetzt möchte ich nochmal Marianne hören. Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal von den Buddhas gehört hast, von den Buddha-Körpern? Und wie es dir ging? Oder ist das schon so lange her?
Ja, also mir ging es natürlich auch so auf der einen Seite total spannend, total faszinierend. Boah, was kommt da noch? Und boah, was heißt das überhaupt? Und dann natürlich auch total verwirrend, so zu überhaupt die Begriffe, was bedeutet denn das Verdienste und was bedeutet Essenzkörper und so diese Begriffe, die man dann immer wieder hört, aber die dann wirklich auch noch da reinzuflechten und was bedeutet überhaupt vier Körper vom Buddha? Wie soll ich mir das vorstellen? Das ist doch ein Körper, aber was sind jetzt vier Körper? Also da kann ich mich schon noch gut erinnern. Und ich meine, das kommt natürlich auch jetzt noch immer wieder. Natürlich habe ich jetzt schon ein relativ klares Bild, aber wenn ich jetzt natürlich umso tiefer darüber nachdenke, da kommt es auch noch, boah, was bedeutet das denn eigentlich?
Ja. Bleibt spannend, ne?
Ja, einfach beides, so dieses zum Teil auch dieses, das habe ich jetzt kann ich jetzt überhaupt nicht einsortieren und gleichzeitig aber, boah, wie geht's weiter? Also so dieses Spannende ist auf jeden Fall wichtig und das ist ja auch das, was uns dran hält und was uns einfach so weitermachen lässt.
Ja.
Und es ist der erste Kurs und ich finde, in diesem ersten Kurs, da steckt schon alles drin.
Ja,
das stimmt. Also das ist wirklich mal richtig der Kurs, den finde ich echt extrem massiv, was da alles drin steht. Und da hat man dann bei den späteren Kursen das Gefühl, ach ja, das haben wir ja schon gehört. Also, aber ist halt super spannend, weil er alles abdeckt, weil er so das große Ganze so aufzeigt mal. Also auf der einen Seite sieht man dann, wie riesig das ist und denkt, schaffe ich das je? Und gleichzeitig reizt es natürlich. Ich denke, das ist auch der Sinn davon.
Ja. Ja, das ist schön, dass du es auch nochmal so sagst. Ja, vielen Dank, genau. Ja, und was ich auch, also ich weiß noch, manchmal kann ich mir das gar nicht immer alles auf einmal merken, aber woran ich mich erinnere, als ich davon hörte, war, was mich gleich von Anfang an am meisten fasziniert hat, ich habe es jetzt auch nochmal erwähnt, für mich selbst eben, war diese Allwissenheit. Also habe ich sofort dran angedockt, weil ich dachte, boah, das ist ja genau das, was mir fehlt, ja, weil ich eben selber diese Erfahrung gemacht hatte. Und vielleicht, wenn ihr mal bei euch so reinspürt und nochmal diese Grafik dann euch nochmal in Ruhe anguckt und die Bilder, die ich jetzt ausgesucht habe, aber vielleicht ist ja da was dabei, was so ein bisschen Kling macht, sag mal. Also ich bin jetzt ein Gefühlsmensch, also das spreche ich in dieser Sprache. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist auch ein Analytiker dabei von euch, aber so nach dem, oh, also wo man merkt, oh, den finde ich jetzt aber auch sehr spannend. Also kann mir vorstellen, Essenzkörper ist auch hübsch, so, also spannend. Also wo zieht es euch so vielleicht auch hin, ja? Beobachtet euch ruhig auch mal selber. Also wir haben ja auch gesagt, es soll ein sehr persönlicher Weg sein. Achtet auf euch selber, seid achtsam, fühlt euch klar mit der Überforderung. Boah, ist das viel. Also deshalb machen wir es ja nur alle 2 Wochen. Deshalb habe ich jetzt auch die Kurse aufgeteilt in verschiedene Klassen. Ich mache auch viele Exkurse mit den Texten. Gerade, dass ihr diese Möglichkeit habt, in euch reinzuspüren, und wirklich auf euch selber Acht zu geben und irgendwie zu beobachten, was klingt an oder wo dockt ihr an? Wo, ja, also das kann ich auch wirklich empfehlen, um es wirklich für euren persönlichen Weg zu einem ganz persönlichen Weg für euch zu machen. Gut. Ich hoffe, das war aufbauend genug, um noch weiter durchzuhalten. Ich wollte euch jetzt noch mal eine kleine gute Nachricht bringen, weil wir können jetzt auch alle Fragen, die noch offen waren, der Klasse 2 beantworten. Lasst euch jetzt nicht stressen. Ihr müsst, das heißt nicht, dass ihr jetzt alles im Kopf haben müsst. Es geht mir nur darum, dass ich euch jetzt zeige, wie das Marianne gerade so schön sagte. Im Grunde haben wir jetzt schon so viel gehört, dass wir schon ganz viel einfach wissen. Wir wissen. Wir haben jetzt schon mal gehört, was sind 2 Körper eines Buddhas. Das müsst ihr jetzt noch nicht wissen. Guckt euch nur diese Bilder an. Es gab 2, nämlich den Formkörper und den Weisheitskörper. Und es gab 2 Ursachen dieser Körper. Auch das, kein Stress, ihr müsst die Antwort jetzt noch nicht sofort aus dem Kopf raus können, sondern spürt nochmal rein so. Also diese 2 Ursachen, einmal die Methode und einmal die Weisheit. Bei der Methode zum Beispiel fasziniert mich diese Möglichkeit, verschiedene Dinge auch anwenden zu können, was für mich jetzt an diesen verschiedenen Werkzeugen auch dargestellt ist. Also es sind ja Bilder, die ich jetzt rausgesucht habe, die ich damit verbinde. Aber das finde ich halt auch ganz schön. Also auch ruhig, geht viel ins Fühlen rein bei diesen ganzen Geschichten auch, damit ihr schön andocken könnt und euch an die Bilder erinnert. es muss nicht so ganz, ja, es soll ja eben gerade auch ein bisschen eine Alternative sein zum rein akademischen Lernen. Ich hoffe, das gelingt mir und uns gemeinsam. Und wie gesagt, immer gern Rückmeldung geben, wenn ihr da auch Ideen habt oder ja, Änderungsvorschläge. So, und ich hatte das auch gesagt, welche der drei Hauptpfade verursacht den jeweiligen Körper. Das haben wir heute besprochen. Guckt euch nochmal ganz in Ruhe den heutigen Kurs dann an oder eben die Folien dann, die ich euch zukommen lasse. Also dann werdet ihr auch sehen, physischer Körper wird durch die zwei Hauptpfade Entsagung und Bodhicitta hervorgebracht und der Weisheitskörper durch die Weisheit. Und die zwei Hindernisse auf dem Weg zur Erlangung der Buddhaschaft, die hatten wir heute auch. Das war einmal das Hindernis zur Allwissenheit, was eben dieser Weisheitskörper ist des Buddha. Und hier die Gifte, das waren unsere Geistesgifte. Und die wollen wir loswerden, die wollen wir beenden. Und wenn wir da ein Hindernis davor haben, dann kommen wir da sozusagen nicht dran. Dann kriegen wir die nicht beendet. So, die Frage haben wir heute noch nicht behandelt, aber sie ist ganz, ganz einfach in der Lektüre zu finden. Und die Frage lautet, warum war Jetsong Kappa in der Lage, 10.000 Seiten unglaublich tiefsinniger und schwieriger Erläuterungen zum Buddhismus zu schreiben? Also es ist wirklich ganz, ganz leicht im Text zu finden. Also deshalb habe ich die einfach mal offen gelassen. Das wollte ich dann noch für euch sozusagen zum Rausfinden lassen. Ja, jetzt gucke ich nochmal in die Runde. Es geht nämlich nochmal ein bisschen weiter. Einmal nochmal ein bisschen anspruchsvoll. Aber ihr seht entspannt aus. Vera, du siehst auch wieder ein bisschen entspannter aus. Kann das sein? Bisschen. Okay. Okay, gut. Dann jetzt noch einmal Endspurt sozusagen. Jetzt nochmal, geht's nochmal weiter. Es fehlen uns jetzt noch zwei kleine Fragen, die es aber auch nochmal ein bisschen in sich haben. Und um die beantworten zu können, schauen wir jetzt nochmal in den Inhalt der Klasse. So, und zwar gibt es eine Frage oder überhaupt ein Inhalt, ein Thema, das nennt sich das große Siegel und die Beziehung zu den drei Hauptpfaden. Auch jetzt wieder ganz entspannt bleiben. Wir gehen jetzt nochmal ganz im Einzelnen durch, was das große Siegel ist. Es ist einfach ein Begriff, der in diesem Text vorkommt und es wird die Frage gestellt. Das ist auch so eine schöne Frage, ähnlich wie Martin, diese Fragen, die dann zwischendrin gestellt werden. Was hat denn das eine eigentlich mit dem anderen zu tun? Oder ist das nicht ein Widerspruch? Also solche Fragen sind ganz, ganz wichtig bei der Beschäftigung mit diesen Texten. Und oftmals wurden sie halt auch von den Schülern gestellt an die Lehrer oder sie wurden auch mit den Studierenden untereinander diskutiert. Und von daher ist das eben auch eine Frage, die wir stellen, nämlich es gibt etwas, was das große Siegel heißt und da wird gefragt, was ist eigentlich die Beziehung zu den drei Hauptpfaden? So, und die Bezeichnung für das große Siegel, das ist ein sehr bekannter Begriff, den ihr auch immer wieder hören werdet, in allen Kursen im Buddhismus, heißt Mahamudra. Also Mahamudra heißt übersetzt das große Siegel. Und Geshe-la hat das in seinem Vortrag ganz schön beschrieben. Er sagte, früher war es ja so, dass zum Beispiel ein Brief mit Wachs versiegelt wurde, indem man in das warme Wachs mit einem Siegelring dann das entsprechende Siegel, also das eigene persönliche Siegel, eingedrückt hat. Und er sagte auch noch, wenn ich mich recht erinnere, das war halt auch so, man hatte diesen Ring halt immer dabei. Den hatte man an der Hand getragen, also jetzt Könige. Und dann haben die halt mit diesem Siegel dann, den sie an der Hand hatten, eben ja, diesen Umschlag verschlossen mit dem warmen Wachs. So, das ist erstmal so die weltliche Geschichte. So, was ist jetzt aber gemeint mit dem großen Siegel, wenn wir davon im Buddhismus sprechen? Und damit ist gemeint eine besondere Einsicht in die Existenzweise der Welt und allem, was sich darin befindet. Also wir erinnern uns, das war ja das Thema der korrekten Weltsicht oder eben auch Weisheit genannt. Und wie gesagt, bei diesem großen Siegel handelt es sich um eine besondere Einsicht in genau diese korrekte Weltsicht. Und diese besondere Einsicht wird auch die direkte Wahrnehmung der Leerheit genannt. Und was Leerheit genau bedeutet, das lernen wir auch noch. ist jetzt wirklich nur mal zurücklehnen und einfach mal, sag ich mal, sich anschauen, was jetzt hier im Text noch beschrieben wird und wonach dann auch nochmal gefragt wird. Gut, und ich habe ja gerade schon gesagt, das große Siegel bezieht sich auf diese direkte Wahrnehmung der Leerheit. Oder anders ausgedrückt, auf diese besondere Einsicht, wie die Welt und alles, was sich darin befindet, tatsächlich existiert. Wir erinnern uns, da spielte auch das Thema Karma und die Gesetze von Ursache und Wirkung unter anderem eben auch eine sehr große Rolle. Ups, jetzt bin ich ein zurück. So, so jetzt wird es noch mal ein bisschen mehr, was wir uns anschauen wollen. Also wir hatten ja gesagt, die Frage wird gestellt, okay, also es gibt dieses große Siegel, was Mahamudra heißt und das hat mit der Weisheit zu tun und mit der direkten Wahrnehmung der sogenannten Leerheit. Und die Frage wurde ja gestellt, wie steht das denn jetzt zur Beziehung? Was für eine Beziehung besteht denn jetzt zwischen diesem großen Siegel und zwischen den drei Hauptpfaden? Also dieses große Siegel ist halt sehr, sehr erstrebenswert für uns, weil es uns eben, hatten wir ja gesehen, zwei der Buddha-Körper beschert. Also diese Weisheitsseite, dazu gehört eben auch das Mahamudra, das große Siegel, damit wir diese zwei Weisheitskörper des Buddha auch erlangen. So. Und was haben jetzt die drei Hauptpfade damit zu tun? Und die drei Hauptpfade, ist es so, dass wenn wir die drei Hauptpfade gut praktizieren, dann wird dieses Mahamudra, dieses große Siegel, also diese besondere Einsicht in die Existenzweise unserer Welt, dann wird das ganz natürlich passieren sozusagen. Also auch hier nochmal eine Betonung auf das, was wir auch schon in der letzten Stunde hatten. Also diese drei Hauptpfade sind so wichtig, sie sind die Basis von allem. Ohne die drei Hauptpfade kann man sagen, geht gar nichts. Und mit den drei Hauptpfaden geht sozusagen alles. Also wenn wir uns wirklich immer wieder auf diese drei Hauptpfade besinnen, sie studieren, so wie das Martin von auch schon toll angeregt hat, immer wieder gucken, wie verstehen wir das? Gibt es Widersprüche? Dass wir wirklich immer klarer uns wird, was damit gemeint ist, was wir dafür tun können, wie wir ja teilweise auch unser Verhalten ändern können, unsere Gefühle. Genau, also wenn wir das alles gut praktizieren und immer studieren und uns diese Kurse anhören und kontemplieren, danach nochmal drüber nachdenken und meditieren, Stück für Stück, einfach immer weiter dranbleiben. Mit diesen drei Hauptpfaden kommt dann als ganz natürliches Ergebnis das, was wir eben dann ganz dringend brauchen, nämlich diese Weisheitsseite, um dann eben auch dann alle vier Körper am Ende eines Buddhas zu erreichen. Also das ist die Beziehung zwischen den drei Hauptpfaden und dem großen Siegel. Ist einfach ein Thema, was thematisiert wird im Text und auch in den Hausaufgabenfragen. Und ja, das haben wir uns jetzt nochmal angeschaut. Und dann geht es nochmal weiter. Dann wird nämlich auch die Frage gestellt, gut, es gibt auch eine sogenannte tantrische Praxis, das erzähle ich euch gleich nochmal, was es damit auf sich hat. Und die wird jetzt halt auch in dieser Klasse erwähnt. Und auch da wird die Frage gestellt, was ist denn da die Beziehung der drei Hauptpfade zu dieser, ich sage jetzt mal, besonderen Praxis? Also dazu erzähle ich euch erstmal, was es mit dieser tantrischen Praxis auf sich hat. Also der Buddha gab Lehren für unterschiedliche Schüler. Und er hat drei Ebenen von Belehrungen gegeben. Erstens hat er den sogenannten Pfad, der frei von Leidenschaften ist, dargelegt. Und zwar für diejenigen, die ein geringeres, in Anführungsstrichen geringeres Ziel anstreben. Zweitens lehrte er den umfassenden Pfad des sogenannten Vollkommenheitsfahrzeugs. Und drittens hat der Buddha mit dem Tantra einen äußerst tiefgründigen Pfad erklärt. Also da kann man jetzt schon raushören, es geht um einen sehr tiefgründigen Pfad. Also ich will das nochmal kurz klären. Also dieser erste Pfad ist für diejenigen, die ein geringeres Ziel in Anführungsstrichen anstreben Und da erinnern wir uns auch, da hatte seinerzeit Walter auch eine schöne Frage gestellt. Da ging es ja um die vollständige Erleuchtung und die niedrigere Erleuchtung. Und da hatte ich ja auch schon gesagt, es ist alles andere als niedrig. Aber da geht es halt darum, die Leitfreiheit für sich selbst zu erlangen. Was fantastisch ist und schwierig genug. So, und das hat der Buddha gelehrt. Den Weg dorthin. So, dann hat er zweitens einen Weg gelehrt für diejenigen, die halt auch anderen noch helfen wollen, dieses Nirvana, also diese Leitfreiheit zu erreichen. Und ja, das ist ein Weg, der eben auch eben über diese ganzen Ansammlungen, was wir jetzt schon gehört haben, läuft. Und das braucht auch eine gewisse Zeit. Und drittens hat der Buddha mit dem Tantra einen äußerst tiefgründigen Pfad erklärt. Und tiefgründig, und ich habe hier auch so ein Porsche hingemalt oder hingestellt auf der Grafik. Also tiefgründig und ja, der ist auch, kann man nochmal nachlesen, auch wenn man ihn gut praktiziert, ist er auch eben schneller als dieser zweite Pfad. So, und warum hat er das getan, der Buddha? Also die Schüler haben halt unterschiedliche Veranlagungen, das haben wir ja eben auch schon gehört, also gemäß ihrem Geschick, so wurde das ja auch umschrieben. Also die Schüler haben unterschiedliche Veranlagungen. Einige streben als hauptsächliches Ziel ihre persönliche Befreiung an. Das heißt, sie sind dann damit zufrieden, die eigene vollständige Leitfreiheit zu erreichen. Und das nennt man erstmal ein geringeres Ziel, weil eben nur in Anführungsstrichen die persönliche Leitfreiheit angestrebt wird. Und das soll aber überhaupt nicht despektierlich sein, das möchte ich immer nochmal betonen. Also es ist sehr hoch wertzuschätzen, wenn das auch jemand anstrebt und auch erreicht. Aber wir wissen natürlich, es ist natürlich schöner, wenn es noch mehr Wesen gut geht. Und deshalb hat der Buddha auch noch weitere Belehrungen gegeben. Für diejenigen, die über die persönliche Leitfreiheit hinaus einen Zustand anstreben, in dem sie allen Wesen von größtem Nutzen sein können. Sie streben nach Erleuchtung, nach Buddhaschaft. Und dieser Weg wird auch unter anderem manchmal das große Fahrzeug genannt oder der große Stufenweg, wenn wir diesen Begriff nehmen. Wir haben ja den Stufenweg, also gibt es einen quasi den Stufenweg, den Lamrim, und es gibt den großen Stufenweg, Lamrim Chenmo, und der führt uns bis zur Buddhaschaft. So, und für die Praktizierenden dieser zweiten Ebene, also die halt auch möglichst vielen anderen Wesen helfen wollen zur Leitfreiheit, da gibt es eben nochmal zwei Arten von Unterweisungen. Und hier wird es jetzt beschrieben als Vollkommenheitsfahrzeug und das Diamantfahrzeug oder eben jetzt das, diese tiefgründige Praxis ist eben dann eine tantrische Praxis. Genau, hier steht auch nochmal auf dem allgemeinen Pfad. Also diesem allgemeinen Bodhisattva-Pfad, Bodhisattva war ja derjenige, der eben erleuchtet werden will zum Wohle aller Lebewesen, werden die umfassenden Bodhisattva-Handlungen über lange Zeit geübt, bis man schließlich die Buddhaschaft erreicht. Einige Schüler, die ganz besondere Begabung und Voraussetzungen besitzen und eine sehr starke altruistische Motivation haben, möchten jedoch schnell die Buddhaschaft zum Wohle anderer erreichen, benötigen dazu besonders tiefgründige Mittel. Und das wird dann eben in dieser tantrischen Praxis bereitgestellt. So. Warum wird das hier jetzt nochmal thematisiert? Also die Texte sind ja auch eben ja, in einem buddhistischen Umfeld geschrieben worden und jeder kannte natürlich diese drei Wege seiner Zeit. Das war jedem bekannt, dass es die gibt. Naja, nun könnte man natürlich sagen, naja, also ich will natürlich das tollste Fahrzeug, ich will das schnellste Fahrzeug. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch Porsche-Fahrer ist. Ich bin noch kein Porsche oder Ferrari vielleicht auch gefahren. Ich glaube, die sind auch gar nicht so einfach zu fahren. Also ich glaube, muss man die Kupplung und sowas, muss man schon sehr sensibel sein und sich da gut drauf einstellen. Aber trotzdem, na klar, irgendwie denkt man, ach ja, schneller ist ja besser und schöner und schicker und was weiß ich. Und jeder könnte halt sagen, oh ja, dann will ich eben die tantrische Praxis, ja super. So, und dann, was eben der Text jetzt sagt, ist, dass auch für diese sehr tiefgründige Praxis, auch da sind die drei Hauptpfade die Basis. Auch da, ohne die drei Hauptpfade geht gar nichts. Also, was ist die Beziehung zwischen der tantrischen Praxis und den drei Hauptpfaden? Die drei Hauptpfade sind die Basis. Ohne die kann Tantra nicht funktionieren. Auch hier wieder, jemand, der eine gute Praxis der drei Hauptpfade hat, erreicht die tantrischen Stufen fast automatisch. Und andersrum gesagt, ohne das Praktizieren der drei Hauptpfade kann eine tantrische Praxis nicht erfolgreich sein. Ja, und damit hat der Text jetzt nochmal so alles umrissen und betrachtet und für uns nochmal dargelegt, was wir wissen sollten und können an dieser Stelle zu dem Thema, was ist also die Buddha-Natur. Genau. Ja, sieht ja alles gut aus. Sehr schön. Ja, gibt es dazu Fragen an dieser Stelle? Nee, auch erstmal gehört, ne? Sacken lassen. Also auch hier finde ich genauso wie mit den vier Buddha-Körpern, auch hier nochmal spannend, diese unterschiedlichen Arten von Praxis. Da habe ich so Evelines Kommentar vorhin nochmal im Ohr, wo du auch sagtest, naja, das war einem vorher alles gar nicht so bewusst, ne, dass es diese ganzen Arten von Buddha-Körpern zum Beispiel geht. Und ich finde auch hier auch wieder nochmal schön, dass nochmal aufgeschlüsselt wird, auch eine buddhistische Praxis ist nochmal zu unterteilen in verschiedenen Möglichkeiten, wie man den Weg gehen kann, ne? Je nachdem, wo man hin möchte. Und ich finde es eben auch sehr schön, dass alles drei genannt wird. Ne? Also es wird halt nicht einfach nur gesagt, ja, hier, wir machen jetzt hier einen Weg und der ist ganz toll und am Ende werdet ihr Buddhas, ne? Sondern es ist halt wirklich ganz klar gesagt. Ne? Man muss immer gucken, wie ist die Veranlagung und für jeden entsprechend seiner Veranlagung gibt es auch einen entsprechenden Weg. Also ich finde es sehr schön auch natürlich, klar, vom Buddha sehr schön und perfekt für uns bereitgestellt. Ja, also dann jetzt nochmal zur Wiederholung. Jetzt als überhaupt nicht stressig nochmal, können wir jetzt sagen, mit diesen letzten zwei Fragen können wir halt auch noch die letzten Antworten halt geben. Also wir sind jetzt in Session 2. Ich hatte ja vorhin euch gezeigt, wie schön ihr schon alle Antworten entweder schon habt aus Klasse 1. Wenn ihr sie nicht habt, dann habt ihr sie spätestens nach dieser Klasse heute. Wenn ihr euch das nochmal anhört, habt ihr alle Antworten von Klasse 1. Und wenn ihr die Klasse euch dann vielleicht nochmal anhört, dann hört ihr euch jetzt diese Antworten an. Da habt ihr auch schon alles jetzt. Also, es gab eine Frage, es führt Verdienst zwangsläufig zu Nirvana und zur Buddhaschaft. Das ist schon letzte oder vorletzte Klasse, hatten wir schon behandelt. Könnt ihr auch schon beantworten. Das war, ich glaube, es war die letzte Klasse, weil da kam nochmal heraus, wie wichtig nochmal Entsagung ist. Da wurde halt gesagt, wenn du für dich selber Befreiung erreichen willst und du hast keine Entsagung, dann kannst du dich nicht befreien, weil du wirst immer wieder in dieser Welt landen. Wenn du für andere Menschen und Lebewesen gute Taten tust und keine Entsagung hast, dann wirst du auch nicht Buddha, nur weil du für andere Menschen arbeitest, sondern du brauchst immer die Entsagung, sonst wirst du nicht zum Buddha. Und was war die dritte Möglichkeit? Weiß ich jetzt nicht mehr, aber das war diese Diskussion, die wir das letzte Mal hatten und was wir uns betrachtet haben. Das müsst ihr dann in der letzten Klasse finden, falls ihr die Antwort noch nicht habt bis jetzt. Und wenn ihr da Probleme habt und die ist beim nächsten Mal noch immer offen, dann meldet euch bitte und sagt, Kerstin, mir fehlt hier noch die Antwort. Und dann gehe ich darauf nochmal ein. Also ich möchte wirklich mit euch hier Schritt für Schritt, dass ihr ganz, ganz entspannt da durchgeht. Und von mir aus wiederholen wir es halt dann zum, was weiß ich, wievielten Male. Macht ja nichts. Je mehr öfter wir was hören, umso mehr sinkt es ein. So, und das war eben das Neue, was wir heute gehört haben. Wie nennt man das große Siegel im Sanskrit? Das war der Umschlag. Und ihr seht es auch nochmal auf den Grafiken, Mahamudra. Das seht ihr aber auch nochmal geschrieben. Dann gibt es eine Beziehung zwischen den drei Hauptpfaden und dem großen Siegel, beziehungsweise der tantrischen Praxis, hatten wir gerade besprochen zum Schluss. Was sind die zwei Hauptursachen, die jemanden zum Buddha machen? Da hatten wir gesagt, das ist Methode und Weisheit. Und was sind die wichtigsten Elemente dieser beiden? Das waren halt die entsprechenden Hauptpfade. Ich trinke mal kurz. Für die Methode war das Entsagung und Bodhicitta und für die Weisheit eben die Weisheit als dritter Hauptpfad. Was sind die zwei Körper eines Buddha? Der Formkörper und der Weisheitskörper. Was sind die Ursachen dieser beiden Körper? Nämlich die Ansammlungen. Nämlich einmal Ansammlung von Verdiensten und einmal Ansammlung von Weisheit. Welche der drei Hauptpfade verursacht den jeweiligen Körper? Das hatten wir auch schon in einer der letzten Klassen. Da könnt ihr einfach auch nochmal schauen, was wir dazu gesagt hatten. Ich glaube, es ist sogar in dieser Klasse gewesen jetzt gerade, genau. Welcher der drei Hauptpfade verursacht den jeweiligen Körper? Kann ich eben auch nochmal sagen. Also Entsagung und Bodhicitta verursacht den Formkörper und Weisheit verursacht halt den Weisheitskörper. Genau. Was sind die zwei Hindernisse auf dem Weg zur Erlangung der Buddhaschaft? Das sind die Hindernisse, die Hindernisse auf dem Weg zur Allwissenheit und die Hindernisse bei der Befreiung von Geistesgiften. Und dann eben die Frage, die ihr selber einmal bitte raussucht aus eurer Lektüre. Warum war Jetsung Kapa in der Lage, 10.000 Seiten unglaublich tiefsinniger und schwieriger Erläuterungen zum Buddhismus zu schreiben? Und nochmal ganz schnell, dann habt ihr noch die praktischen Hausaufgaben. Das hat sich ja auch sehr entzerrt, weil wir nur alle 2 Wochen machen und ich die Klassen getrennt habe. Also habt ihr schön Zeit, immer wieder zu gucken, einfach nochmal wieder eben den Vers auswendig lernen und nach wie vor analytische Meditation 15 Minuten pro Tag zum Thema Entsagung. Ja, da müsst ihr jetzt, also normalerweise kann man sagen, wenn man jetzt zum Beispiel einen wöchentlichen Abstand hat zwischen den Klassen, dann würde man so um die 4 Meditationen machen. Zu einer Klasse. Und da wir jetzt natürlich aber teilweise 3 Klassen haben, die ersten 2 Klassen waren jetzt ja so ein bisschen holprig, weil sie auch so ein bisschen quer und kreuz ging. Das wird besser ab der 3. Klasse. Also 4 Meditationen pro Klasse ist eigentlich so, wo man, sag ich mal, das Minimum, aber das ist auch in Ordnung. Und natürlich, wenn ihr mehr habt, ist es natürlich besser, weil ihr auch einfach das mehr euch vergegenwärtigt. Genau, und ich werde euch dann auch nochmal fragen, wer dann, also mit dem Hausaufgabenpartner sich das berichtigt. Das gibt dann nachher noch Punkte, aber das ist ja nicht unser Hauptaugenmerk. Unser Hauptaugenmerk ist, was nehmt ihr für euch mit? Aber je mehr Meditation man hat, umso mehr kann man die Punktezahl hochziehen. Also das ist einfach so, wenn man irgendwann einen Fehler hat. Aber darum geht es uns ja nicht. Mir geht es hier in diesem Kurs darum, dass ihr halt persönlich was mitnehmt. Nichtsdestotrotz möchte ich halt die Möglichkeit offen halten, dass ihr den auch bewerten lassen könnt. Und dann eben auch werde ich nochmal mit Venerable Tsunam, mit der Brigitte Meyer besprechen. Ich hoffe, das ist dann so in Ordnung, wie wir das hier machen, dass wir dann auch ein Zertifikat nämlich bekommen können, wenn wir das denn wollen. Wenn es das so leicht fällt, dass wir schon alle Antworten aufgeschrieben haben. Und dann das Quiz schon hoch, das weiß ich jetzt auch. Naja, gut. Ja, und das Final, ach, das weiß ich auch. Also dann könnt ihr es ja auch abgeben, wenn es dann so ist. Und dann wäre es ja schade, wenn es nicht mit dem Zertifikat geht. Also von daher erzähle ich das hier nochmal. Man kann halt die Punktezahl dann so ein bisschen hochholen, wenn man dann mehr Meditation hat. Gut. Tja. Also dann nur nochmal zur Ermutigung, warum wir uns das heute wieder alles angehört haben und euch der Kopf raucht. Und warum? Weil wir nämlich Buddhaschaft erreichen wollen und damit uns selbst und andere aus dem Leiden befreien in einen Zustand dauerhaften Glücks. Und wenn wir uns das nochmal vergegenwärtigen aus den ersten Kursen, also einen Ort definitiv zu verlassen, heißt ja auch Entsagung übrigens, Martin. Das war auch eine der Definitionen von Entsagung, einen Ort definitiv zu verlassen, nämlich eben auch zu sagen, diesen Ort, der halt mit Leiden verknüpft ist, denen den Rücken zuzukehren, damit man nämlich dann diese wunderschöne Realität dann erkennen kann. Ja, und damit habt ihr es geschafft? Ich will noch mal in die Runde hören. Nehmt ihr heute vielleicht der ein oder andere was mit? So, wenn es jetzt mal eine Sache wäre, die ihr so als Bild oder als das, was ihr als erste Mal in eurem ganzen Leben heute gehört habt oder so, was würdet ihr mitnehmen? Irgendein Bild oder irgendeine Idee? Ups. Habe ich einmal zu weit geschubst. Ich wollte euch nochmal alle sehen. Na Vera, du bist doch so ein bildlicher Mensch, das weiß ich doch von dir. Gibt es so ein Bild, was du noch vor Augen hast, von den vielen, die du heute gesehen hast?
Ich habe jetzt gerade so in mich reingeschaut, welches Bild mich denn jetzt heute überhaupt angesprochen hat. Ich kann es dir gar nicht sagen, weil die Hürden...
Ja, Guck mal, ist eins da. Guck mal.
Die Hürden, die haben mich irgendwie gleich angesprochen, weil es hier viele Hürden gibt in dem Kurs.
Oh ja.
Habe ich gleich dran gedacht, wow. Das ist.
Ja, das ist schön, dass du diesen Aspekt nennst. Also ich finde es auch immer so spannend, wenn man mal bei sich reinguckt, was habe ich jetzt, was erscheint als erstes? So wie so eine Überraschungskiste. Ne? Man macht die Kiste auf, was erscheint wohl da? Ja. Und bei dir sind es jetzt tatsächlich die Hürden. Wie schön, ja. Mhm. Ja, und das Schöne ist eben, wie du sagst, ja, es sind viele, aber das Schöne ist eben auch, genau diese Texte zeigen uns, wie wir sie zur Seite räumen, ja. Also Stück für Stück. Und wenn man diesen Weg befolgt mit Lesen, sich austauschen, dranbleiben und so, dann, dann kriegt man die Stück für Stück zur Seite geräumt. Und schwupps, ist der Weg frei.
Schön, ja.
Oh, danke. Ja, das ist ein schöner Aspekt. Mhm. Walter, hast du ein Bild? Vielleicht was so, wenn du das Kästchen deines Geistes mal aufmachst, was da so erscheint von heute?
Ja, der Ferrari hat mich beeindruckt. Wie willig.
Das ist schön.
Und natürlich auch dann sofort als Gegenreaktion diese Hindernisse, die da weggeräumt werden müssen, um da hinzukommen. Ne? Das ist so die Herausforderung. Das, ja.
Ach, der Ferrari hat dich angesprochen. Das ist ja. Ich hätte drauf kommen können bei den Männern. Spannend. Ja. Mhm. Wie schön. Der Ferrari und dann eben, wenn man sich diese Folie nochmal anguckt, dann ist immer Ferrari gibt es nicht ohne die drei Hauptfarben. Und er kommt ganz natürlich, wenn man die praktiziert, dann steht er vor deiner Tür sozusagen. Ja, wie schön, danke fürs Teilen. Toll. Evelyn, hast du ein Bild, was du mitnimmst?
Nee, es war eigentlich von Anfang an so dieser Essenskörper.
Der ist
wobei ich das jetzt nicht so wirklich begründen könnte.
Ist doch schön.
Aber es war halt so das erste Bild, ja.
Ja, ich finde den auch. Also gut, das sind die Bilder, die ich rausgesucht habe. Ich fand den halt auch schön, wie er da so. Ja, wie schön. Ja, dazu gehörte ja noch die Leerheit, da unten die zwei anderen Blasen und die Beendigung. Also dann bist du ja auch nah dran an den Hindernissen, wie wir alle natürlich. Genau. Ja. Das sind dann die zwei Wege. Die Leerheit, das wird dann super spannend. Was ist das eigentlich? Was ist es eigentlich, was wir schon haben, was wir heute gelernt haben? Wir haben ja schon was. Und vor allen Dingen in dieser Sache, die wir haben, dieser Leerheit, unterscheiden wir uns nicht von irgendeinem Buddha. Wir sind da identisch mit den Buddhas schon. Das ist bei allen, wir haben alle genau diesen Teil haben wir schon.
Vielleicht war es ja deswegen. Ich weiß es nicht.
Ja, schön. Ach, der Essenzkörper, wie schön. Ja, danke fürs Teilen. Ja, es bleibt spannend. Martin, hast du ein Bild? Ein Lieblingsbild?
Ja, für mich ist das, ich bin ja momentan in so einer Situation, wo ich darüber nachdenke, ob das überhaupt das richtige Denkmuster für mich ist, weil das immer so schwer rüberkommt, wenn man über Buddhismus redet. Man spricht sehr viel über Leiden und über was man nicht soll. Was mir heute gut gefallen hat, ist, dass man ja nicht allem entsagen soll, sondern nur den negativen Gedankenmustern.
Ja, vor allen Dingen nur der falschen Weltsicht. Ja, genau. Und damit sind negative Gedankenmustern verbunden. Also immer der Punkt ist immer wirklich, wo diese Gedankenmuster draus entspringen. Also dann zeige ich das nächste Mal nochmal diese drei Tiere. Das Schwein. Aus dem entspringen die anderen Gedanken, weil die Gedankenmuster an sich, die gucken uns gar nicht losgelöst an, die entspringen immer aus dieser Unwissenheit.
Ja, aber das ist bei mir, ist das so, dass ich mich damit schon lange nicht mehr beschäftige, mit diesem negativen Kram und das geht mir alles ganz lang. Und ich bin in den letzten Wochen irgendwie ziemlich down gewesen, weil das immer, ich mich viel auf meine Gedanken konzentriere, was denkst du denn Negatives und dann, weiß ich nicht, irgendwie bin ich da in ein Loch gefallen. Das war halt nett, dass ich da wieder raus.
Oh, das freut mich. Das ist schön. Ja, ja. Ja, genau. Man muss gucken. Und wenn, genau, also ich sage immer dranbleiben, solange es für einen noch nicht entschieden ist, sozusagen, sich das weiter anhören. Und dranbleiben ist immer schon ein riesen, riesen Ding. Also für mich. Also ich stand nämlich auch und stehe noch immer nach wie vor diesem ganzen Ding. Ich kann mir auch die Dinge nicht merken und dann bin ich verzweifelt und dann bin ich frustriert. Und deshalb bin ich so dankbar, nochmal einen ganz, ganz großen Dank an euch, dass ich das mit euch so machen darf, mit Bildern und alles, weil das auch mir einfach wirklich hilft, weil diese einzelnen Worte und so, das geht ganz schwierig rein. Also ich habe so Freude daran, mir diese Bilder dann auszusuchen, von euch zu hören, was euch anspricht. Das finde ich so schön. Also vielen Dank, dass ihr das mit mir auch gemeinschaftlich hier macht, den Kurs im neuen Format. Und wie gesagt, immer gerne Rückmeldungen, wie du ja auch ganz toll machst, Martin, auch wenn ich mal so höre, das ist so wertvoll für mich. Gerade diese Entsagung, das ist auch wahnsinnig schwer zu verstehen. Mhm. Genau, super. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Marianne noch da ist.
Ja. Nicht. Ich habe mich nur kurz ausgeblendet.
Ich meine, du kennst das alles schon, aber vielleicht auch aus dem Kurs. Jetzt muss ja nicht ein Bild sein, du bist ja nun schon so lange dabei. Aber was nimmst du so und vielleicht heute nochmal mit?
Ja, ich habe mir gedacht, ich bin jetzt ja gar nicht der bildemotionale Lerner. Ich bin ja voll der strukturierte Lerner und zack, zack, zack und gebe mir Text. Und gib mir Listen und sag, was du willst und lass das ganze Gedöns.
Wirklich, ja.
Aber ja, was mir einfach nochmal so bewusst worden ist, welcher der drei Pfade bringt welchen Körper hervor. Es sind ja immer so Sachen, die einem auch wieder so entschlüpfen und so. Und das war jetzt nochmal schön, das nochmal wirklich nochmal zu hören. Hey, Entsagung und Bodhicitta machen den Formkörper und Weisheit macht den Weisheitskörper. Kann man nie oft genug hören.
Ja, und das ist auch immer so schön. Das ist schön, dass du es nochmal so erwähnst. Auch, dass das nicht so losgelöst steht. Ne? Aha, es gibt ja irgendwie drei Sachen und die sollte man am besten machen. Aber wofür eigentlich? Ach ja, dass ich ein Buddha werde. Ja, aber also sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Wofür brauche ich das alles? Ne? Also wofür führt das hin? Ne? Es ist ja nicht einfach so, um uns zu beschäftigen, sag ich mal, weil uns sonst zu langweilig würde. Ne? Ich liebe das immer, was der Venerable Phil sagt. Ne? Also sonst könnten wir alle lieber an den Strand gehen. Also wenn das nur diese Bewandtnis hätte, dann könnten wir alle lieber an den Strand gehen oder die Zeit anders nutzen und genießen. Aber nee, es baut alles aufeinander auf und es führt alles zum Nächsten. Ne? Es ist nicht losgelöst. Es ist nicht einfach irgendwie, dass sich jemand ausgedacht hat, oh, ist doch mal ganz lustig, wenn wir mal hier drei Pfade mal irgendwie uns mit beschäftigen, sondern das ist schon sehr verknüpft, genau wie du sagst. Das finde ich schön, dass du das nochmal so schön darlegst. Genau, es führt alles an ganz bestimmte Stellen. Genau. Und vor allen Dingen führt es uns alles raus. Gut, ich weiß, Martin mag sich so gern hören, aber im Endeffekt eben schon aus unserem Leiden, wenn man mal genau hinguckt. So schön das auch immer ist. Es kann, also ich sage ja, wir müssen uns mit dem noch nicht zufrieden geben. Da geht noch mehr. Genau. Ja, schön. Ich glaube, dann habe ich von jedem gehört, was er mitnimmt. Das ist doch prima. Dann hoffe ich, dann kann ich hier schon mal stoppen. Genau. Und dann kann ich auch schon mal die auf.